NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Freitag, den 26. September, mit Jessica Achmura. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Als Israels Präsident Benjamin Netanyahu vorhin ans Rednerpult der UN-Vollversammlung trat, da lichteten sich die Reihen im Saal. Aus Protest verließen viele Teilnehmende den Raum. Das störte Netanyahu wenig. Er lobte sich und die aus seiner Sicht erfolgreichen Aktionen gegen die Feinde Israels. Darüber sprechen wir heute in den Themen des Tages. Und wir wollen hören, wie die Bundeswehr für den Ernstfall trainiert. Bei einer großen Militärübung in Hamburg. Da ging es heute um die Drohnenabwehr. Wie gesagt, in der Übung. In Dänemark, da surren ganz real seit einer Woche täglich unbekannte Flugobjekte, etwa über Flughäfen. Auch heute gab es deshalb wieder Alarm. Die dänische Regierung, die spricht von einer systematischen Bedrohung, von einem professionellen Akteur, der Unruhe stiften will. Viele Finger zeigen da nach Russland. Welche Antwort gibt nun die EU darauf? Mehrere Verteidigungsminister haben sich heute über Schutzmaßnahmen ausgetauscht. Und was dabei herausgekommen ist, fasst Jean-Marie Magro uns zusammen.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir von Diskussionen zu konkreten Handlungen übergehen. So EU-Verteidigungskommissar Kubilius bei seinem Besuch in Finnland. Von dort aus nahm er an einer Schalte mit den Verteidigungsministern der EU-Staaten teil, die an der sogenannten Ostflanke liegen, also an Russland, Belarus und der Ukraine grenzen. Auch Dänemark und die Ukraine waren dabei. Bei der Entwicklung des sogenannten Drohnenwalds werde letztere eine wichtige Rolle spielen. Das sollte auch zusammen mit der Ukraine entwickelt werden, weil ihre Erfahrung sehr viel wert ist. Der Drohnenwall sei das Herzstück, um die Ostflanke zu sichern, so der Kommissar. Das Wort Drohnenwall ist irreführend und eine Metapher. Im Endeffekt geht es darum, dass Vorfälle wie zuletzt nicht mehr passieren. Anfang September wurden russische Drohnen im polnischen Luftraum abgeschossen. Diese Woche kreisten Drohnen unbekannter Herkunft über Flughäfen in Norwegen und Dänemark. Und die EU scheint nicht nur nicht vorbereitet, sondern gar blind. Deshalb stehe an erster Stelle, so Kubilius, die Aufklärung. Unsere Systeme sind gut, um Kampfflugzeuge oder Raketen zu erkennen. Wenn es aber um kleine Drohnen geht, die nah am Boden fliegen, brauchen wir Radare, Akustiksensoren, was auch immer. Zur Aufklärung gehöre, so der Verteidigungskommissar, eine weltraumgestützte Lageerfassung. Diese solle auch eingesetzt werden, um illegale Einwanderung zu bekämpfen. Im zweiten Schritt gehe es dann um die Abwehr von Drohnen. Die Ukraine zeige dies Tag für Tag erfolgreich mit Hilfe von Abfangdrohnen, Netzen und Störsignalen. Aber auch klassische Artillerie sei weiterhin ein Abwehrmittel, genauso wie Hubschrauber und Kampfjets. Nur die Frage ist der Preis. Denn ein Geschoss aus einem Kampfjet kostet vielleicht 1 Million, während die Drohne 10.000 Euro wert ist. Die Kosten sind nicht nur hier ein Thema. Möchte man einen 100%igen Schutz vor Drohnen gewährleisten, gehen die Ausgaben für Europa in die Milliarden. Der EU-Kommissar könnte sich vorstellen, den Betrag aus dem EU-Programm SAFE zuzuweisen, zu Deutsch Sicherheitsaktion für Europa. Aus dem Programm werden kostengünstige Darlehen mit 10-jähriger Laufzeit an die Mitgliedstaaten für Verteidigungsgüter vergeben. Bis Ende Oktober müssen die Staaten hierfür ihre Pläne vorstellen. Und daraus folgt das zweite Problem. Es herrscht damit ein hoher Zeitdruck. Denn bis dahin müssten sich die Ostflankenstaaten auf eine gemeinsame Beschaffung einigen. Daraus leitet sich eine Forderung des finnischen Verteidigungsministers Häkkinen ab. Eine gemeinsame Abstimmung. Man muss eine klare Vorgehensweise haben, um eine Situation zu führen und zu beherrschen, in der es viele Drohnen und Raketen gibt. Sehr wichtige Fragen sind also noch offen. Dennoch, so der finnische Verteidigungsminister, zeige die Schalte, man sei auf der richtigen Spur. Wir müssen als Europäer mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen. Die Mitgliedstaaten müssen ihre Zusagen für Verteidigungsausgaben in konkrete Fähigkeiten umwandeln und das sehr schnell. Es herrsche ein Bewusstsein bei den Ländern der Ostflanke, dass man nicht nur sich selbst, sondern ganz Europa verteidige, so Verteidigungskommissar Kubilius.
Verteidigungsminister von EU-Staaten haben sich also in der Theorie darüber ausgetauscht, wie Drohnenangriffe abgewehrt werden können. In Hamburg trainieren Soldatinnen und Soldaten genau das heute in echt, mitten in der Stadt. Die Bundeswehrübung Red Storm Bravo hat in der vergangenen Nacht begonnen. Sie dauert noch übers Wochenende. Johanna Hausmann über Proben für den Ernstfall.
Zwei Drohnen umkreisen sich am Himmel über Hamburg. Eine, der Falke der Bundeswehr, ist auf der Jagd nach der anderen. Auf einmal spuckt sie ein Netz aus, fast wie in einem Spider-Man-Film, und die potenziell feindliche Drohne verfängt sich darin. Es ist nur eine Präsentation für die Presse bei der Großübung Red Storm Bravo in Hamburg. Aber sie soll ein realistisches Szenario zeigen.
Aus technischer Sicht ist es gut vorstellbar, wenn Sie in die Ukraine gucken, kriegen Sie es ja bestätigt letztendlich. Sie können mit Drohnen eine Masse darstellen, die gegen Klasse ganz gut kämpfen kann.
Was Ralf Heinecke, der die Drohne mitentwickelt hat, meint: Viele Drohnen können selbst für schweres Militärgerät zum Problem werden.
Wir sind jetzt tatsächlich etwas von der Realität eingeholt worden. Ob das in Polen ist, im estnischen Luftraum oder auch die ganze Diskussion jetzt in Dänemark. Da sieht man, wie aktuell dieses Thema ist. Und deshalb müssen wir ganz schnell sein mit der Reaktion darauf und unsere Drohnenfähigkeiten ausbauen.
Erklärt der Hamburger Kommandeur Kurt Leonards. Die Bundeswehrdrohne hat die feindliche Drohne inzwischen behutsam auf dem Boden abgesetzt. Ein sogenannter Roboterhund untersucht sie auf Sprengstoff.
Denn durch diesen Einfangprozess ist die Drohne, die hier feindlich reinkam, fast unbeschädigt. Und die Ermittlungen, wer hat diese Drohne geflogen, kann dann starten.
Die Drohnenübung ist nur ein kleiner Teil der Großübung Red Storm Bravo in Hamburg. Rund 500 Soldaten und Soldatinnen proben in der Millionenstadt für den möglichen Ernstfall. Das Szenario: NATO-Truppen kommen im Hamburger Hafen an und müssen weiter per Gleis und Straße in Richtung Osten. Und das vor den Augen der Hamburger.
Das jetzt so hautnah zu erleben, es ist wirklich sehr cool. Natürlich, man wundert sich, was ist passiert, warum sind hier auf einmal so viele.
Das finde ich sehr beängstigend, gruselig.
Ich finde das eigentlich eher gut, dass man sieht, dass die auch Übungen machen, damit wir auch wissen, was man vorbereitet ist.
In der Nacht auf Freitag bewegt sich der Konvoi aus Militärlastern durch die Hamburger Innenstadt. Auf einmal eine Blockade.
Die Kolonne ist gerade losgefahren und kurz hinter dem Checkpoint gibt es eine Blockade von Menschen, Zivilen, in dem Fall natürlich Soldaten, die wir in zivile Sachen gesteckt haben und die hier bremsen sollten.
Die Blockade ist Teil der Übung. Die Demonstranten haben sich nicht wirklich festgeklebt, um den Hals haben aber einige Schilder. Darauf steht Kleber.
Also hier muss jetzt die Polizei diese Blockade, diese Demonstranten aus dem Weg bringen, sodass die Kolonne dann wieder freie Fahrt hat.
Sinn und Zweck ist es, die Zusammenarbeit zwischen Militär und Polizei zu trainieren. Die Demonstranten sind Reservisten.
Wir wurden geschult von den Kollegen der Polizei, die uns ja auch hier begleiten, mit denen wir immer wieder den Blickkontakt aufnehmen, um zu sehen, okay, was sollen wir jetzt wie tun? Weil wir sind Reservisten, sowas üben wir normal nicht. Und heute ist es natürlich für uns auch sehr interessant, mal das von dieser Seite aus zu sehen.
Noch bis Samstag wird die Übung im Hamburger Hafen weiterlaufen. Morgen dann mit einer weiteren Herausforderung. Ein Bündnis hat eine große Gegendemonstration angekündigt. Dieses Mal dann mit echten Demonstranten.
Eine Militärübung mitten in der Stadt. Ja, nur Proben für den Ernstfall. Aber trotzdem macht das ja etwas mit vielen. Wir haben Menschen in Hamburg ja eben gehört. Die einen blicken drüber hinweg, andere verfolgen das Geschehen interessiert, wieder andere sorgen sich vielleicht. Darüber habe ich mit Professor Martin Voss gesprochen. Er ist Soziologe an der Freien Universität Berlin, der FU, beschäftigt sich Professor Voss mit Krisen- und Katastrophenforschung. Herr Voss, wie verfolgen Sie die Übung?
Naja, zur Krisen- und Katastrophenforschung gehört, fast muss ich sagen, leider und zunehmend in den letzten Jahren ja eben auch das Thema Zivilschutz, zivile Verteidigung und Zivilschutz. Wie schützen wir die Bevölkerung also nicht nur vor einer Pandemie oder vor einem Hochwasser oder einem Stromausfall, sondern eben auch, wenn wir hybrid angegriffen werden, vor der Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung und so weiter. Also es ist ein sehr weites Feld und dann schaue ich auf so eine Übung eben auch mit dieser sehr breiten oder weiten Brille dahingehend, dass wir uns eben als Gesellschaft verändern, dass wir uns zunehmend eben Gefahren oder auch gezielten Störungen ausgesetzt sehen und dass die Gesellschaft als solche eben dann auch entsprechend ja jedenfalls irgendwie das zur Kenntnis nehmen muss und sich damit auseinandersetzen muss, was da passiert. Und dann ist so eine Übung eben ein Schritt in so einem Kontext, wie tragen wir das Thema in die Öffentlichkeit, wie können wir dafür sensibilisieren, was eigentlich passieren kann. Oh, und damit muss man sich eben auf die eine oder andere Art und Weise dann konfrontieren.
Sie sagen, damit muss man sich auf die eine oder andere Weise konfrontieren. Nun gibt es ja auch einige, die sagen, naja, was geht mich das an, wenn die da irgendwas üben? Aber es ist eine Übung ja mitten in der Großstadt in Hamburg, vor unserer Haustür. Und eine Übung für etwas, das uns ja jahrzehntelang eigentlich fern lag, eine militärische Übung. Das kann ja nun bei den einen eben dafür sorgen, dass sie sagen, ja okay, gucke ich mir an, beziehungsweise verfolge das, ist nun mal so. Bei den anderen kann es aber auch dafür sorgen, dass diese Menschen sich Gedanken machen, denn gefühlt rückt alles irgendwie näher. Wie damit also umgehen?
Dieses Gefühl, dass alles irgendwie näher rückt, das ist ja schlicht da. Ja, also wer sich irgendwie medial bewegt, wer kommuniziert mit seinen Nachbarn und Freunden, der ist ja schon Teil dieses Geschehens. Also als solches erfolgt die Verunsicherung oder diese Konfrontation eben nicht über die Übung an sich. Die ist nur Ausdruck, dass da eben auch gesamtgesellschaftlich reagiert wird, dass es Vorkehrungen gibt, dass es eben in den Köpfen der jeweiligen Akteure Veränderungen gibt, die sagt, wir müssen mit dem Thema offensiver umgehen. Wir müssen, also wir können solche Geschichten, also auch Übungen eben nicht, sagen wir mal, hinter verschlossenen Türen lassen, sondern es betrifft eben dann nachher im Zweifel alle. Und deshalb müssen alle sich auch damit irgendwie auseinandersetzen. Ja, also die gesellschaftliche, gesamtgesellschaftliche Gefährdungslage verändert sich. Das haben wir aber im Grunde genommen auch nicht erst seit 2014 mit der Krim-Besetzung. Im Grunde genommen über die letzten zwei, vielleicht sogar drei Jahrzehnte hinweg als ein Prozess. Da haben wir uns wenig mit auseinandergesetzt, gerade öffentlich. Das war dann eben Sache der Behörden und Organisationen, die irgendwie dafür den Auftrag haben. Die Gesellschaft als solche wurde da tunlichst rausgehalten. Und das verschiebt sich nun, weil wir eben auch sehen, naja, man kann sie gar nicht raushalten. Die Angriffe erfolgen eben auf allen Ebenen. Auch jetzt ja schon eben hybrid über Trojaner auf dem Laptop und so weiter sind eben auch die Alltagsmenschen, sage ich einmal, davon betroffen. Also müssen sie auch alle irgendwie mit da angesprochen werden und mit ins Boot geholt werden.
Inwiefern bereitet uns dann so eine Übung wie derzeit die Militärübung in Hamburg auf das vor, was kommen könnte?
Zuallererst einmal, dass sie das zum Thema macht, dass wir Gefährdungen ausgesetzt werden, dass wir eben tatsächlich jeden Tag, muss man eigentlich sagen, auf die eine oder andere Art und Weise angegriffen werden. Aber es passiert ja nur noch ganz viel darüber hinaus, eben die täglichen Angriffe auf Servereinrichtungen, auf kritische Infrastrukturen, Sabotage im Kleinen wie im Größeren. Und da gibt es gar keine ganz eindeutigen Kausalrelationen, also dass wir sagen können, dahinter steckt immer der eine Akteur, sagen wir Russland, sondern es sind ganz unterschiedliche Akteure, die da eben die Lücken im System, in unserer offenen Gesellschaft als solche gezielt suchen, um sie anzugreifen. Und dann macht so eine Übung eben diesen wichtigen ersten Schritt, dass sie das in die Öffentlichkeit trägt, dass man sich damit auseinandersetzt und dass wir gefährdet sind und im Grunde genommen alle Kräfte auch irgendwie angesprochen werden müssen. Erst einmal, wer kann was tun?
Was auch vielleicht Sprache oder darüber sprechen machen kann, denn wenn wir auf die Politik schauen, da hat der frühere Kanzler Scholz von einer Zeitenwende gesprochen. Und Herr Pistorius, unser Verteidigungsminister, prägte dann irgendwann später das Wort Kriegstüchtigkeit. Was macht auch das mit den Menschen, wenn wir ja so ja die letzten Jahrzehnte gar nicht gesprochen haben?
Ja, es ist noch gerade mal 10 Jahre her, da hat ein Bundesinnenminister noch davon gesprochen, dass man die Bevölkerung mit noch mehr Informationen bloß verunsichern würde. Also wir sehen darin schon auch einen gesellschaftlichen oder sagen wir mal kulturellen Wandel in der Kommunikation miteinander. Es geht in Richtung mehr Transparenz, mehr Offenheit, eben sich mit den Gefahren auch im medialen Diskurs auseinanderzusetzen. Das verändert etwas. Auf der anderen Seite verändert sich aber eben die gesellschaftliche Stimmungslage, die Wahrnehmung und so weiter sowieso. Also es ist ein komplexer Kommunikationsprozess, wenn man so will. Weder Panik noch Sicherheit, die davon ausgeht. Einfach erst einmal etwas, mit dem wir uns alle konfrontiert sehen.
Also abschließend gefragt, das ist eine Übung, die einfach dazu beiträgt, dass wir uns ja mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir uns beschäftigen mit einer potenziellen Bedrohungslage.
Übungen sind per se dazu da, dass sie Schwächen aufdecken, dass sie gucken, was funktioniert nicht. Und es gibt nun mal auch gezielte Angriffe auf Deutschland und dann muss auch da geübt werden, wo sind die Schwächen. Mehr ist das eben einfach erst einmal nicht. Ja, dahinter steckt ja nicht jetzt irgendwie, dass es ganz konkrete Angriffspläne auf den Hamburger Hafen gäbe oder so. Und deshalb macht man sowas. Sondern es ist wirklich ein exemplarisches, ein szenariobezogenes Üben. Wie gehen wir eigentlich mit spezifischen Formen der Gefährdungen um?
Sagt der Soziologe Professor Martin Voss von der FU Berlin in den Themen des Tages auf NDR Info. Der Publizist Michel Friedmann setzt sich für die Demokratie in Deutschland ein. Deshalb war er auch ins Literaturhaus nach Klütz eingeladen worden. Er sollte dort im Kreis Nordwestmecklenburg im Oktober bei einer Gedenkveranstaltung auftreten. Wie wir wissen, wurde Michel Friedmann allerdings vor einigen Tagen wieder ausgeladen. Über die genauen Gründe dafür gibt es widersprüchliche Darstellungen. Dafür hagelte es von unterschiedlichen Seiten Kritik, in deren Folge nun der Bürgermeister von Klütz zurückgetreten ist. Einzelheiten von Sven-Peter Martens.
Die Ereignisse der letzten Tage hätten ihn dazu bewogen, teilt Jürgen Mevius heute gegen Mittag schriftlich mit. Was mit einer schlichten Absage eines Termins, für den es noch keinen Vertrag und keine gesicherte Finanzierung gab, begonnen habe, sei zu einer Verleumdungskampagne gegen ihn und die gesamte Stadtvertretung geworden. Der wissenschaftliche Leiter des Literaturhauses Hinz habe bewusst falsche Fakten an die Öffentlichkeit gebracht, so Bürgermeister. Er selbst war in die Kritik geraten, weil der Publizist Michel Friedmann von einer Veranstaltung in Klütz ausgeladen worden war. Der sollte im kommenden Jahr im Literaturhaus Uwe Jonsson in Klütz über Demokratie sprechen zum 120. Geburtstag von Hannah Arendt. Die Ausladung auf Weisung von Bürgermeister Mevius sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Sein Rücktritt jetzt kam für diese Klützerin überraschend.
Also ich kann es menschlich verstehen, ich finde es halt schade, dass er hätte sozusagen ja auch jetzt nach vorne gehen können und sagen, wir bringen das jetzt irgendwie, wir sprechen drüber, wir erklären das oder wir bringen es jetzt in ein anderes Licht.
Unabhängig vom Rücktritt sei das Kind wegen der Ausladung von Michel Friedmann noch nicht in den Brunnen gefallen, sagt sie.
Nee, man müsste das sozusagen, man müsste wirklich Stellung nehmen, man müsste etwas tun. Man könnte Herrn Friedmann wieder einladen, man hat ja auch am Montag die Chance, dass man mit ihm spricht, dass man das irgendwie wieder gerade rückt. Auf jeden Fall muss man jetzt etwas tun. Man kann jetzt nicht einfach sich hinsetzen und mauern und sagen, wird schon an uns vorbeigehen.
Stefan Peters, der sich nach eigener Aussage kulturell in Klütz stark engagiert hat, begrüßte es, dass Bürgermeister Mevius seinen Rückzug angekündigt hat.
Ja, weil das die ganze Abstimmerei zwischen ihm und Herrn Hinze nicht geklappt hat und ich finde es eigentlich erschütternd für Klütz, dass wir so eine Chance hatten, hier so was Großes aufzuziehen und dass er das so nicht unterstützt. Sowieso die ganze Kulturarbeit hier nicht so richtig unterstützt hat.
Stadtvertreter Alexander Marx von Vereine für Klütz bedauert dagegen den plötzlichen Rücktritt des langjährigen Bürgermeisters. Er habe immer gut mit Mevius zusammengearbeitet.
Wir leisten uns ein Uwe-Jonsen-Haus. Was wir uns als kleine Gemeinde gar nicht leisten können. Das ist alles echt schwierig. Und dem Bürger auch gar nicht zu vermitteln, was wir für Gelder jedes Jahr für die Kultur hier als Leuchtturm hier in Mecklenburg-Vorpommern auch opfern. Andere haben dadurch auch Nachteile. Unsere anderen Vereine, die wir wahrscheinlich nicht so unterstützen können. Unsere Spielplätze, die wahrscheinlich keine Parkbank dann bekommt, weil wir unser Uwe-Jonsen-Haus so unterstützen und auch dahinter stehen.
Am Montag ist in Klütz eine Kundgebung geplant, bei der gegen die Ausladung von Michel Friedmann protestiert werden soll. Friedmann selbst wird auf der Kundgebung auch erwartet. Der Leiter des Literaturhauses von Klütz, Oliver Hinz, hatte die Ausladung von Friedmann öffentlich gemacht und seinen Unmut geäußert. In einer Mitteilung schrieb er, die Ausladung werfe die Frage auf, wie wehrhaft die Demokratie sei, wenn solche Entscheidungen getroffen werden.
Der Bürgermeister von Klütz tritt zurück nach der Absage eines Auftritts des Publizisten Michel Friedmann in dem Ort. Auch das ist eines unserer Themen des Tages heute. Und wir schauen jetzt nach New York. Eine intensive Rede hat Annalena Baerbock dort erwartet, die Präsidentin der UN-Vollversammlung. Denn Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu durfte vor den Delegierten sprechen. Allerdings hörten ihm nicht alle zu. Ein Großteil verließ den Raum, als Netanyahu ans Rednerpult trat. aus Protest gegen dessen Gaza-Politik. Diese Geste und auch die folgenden Worte des israelischen Ministerpräsidenten wollen wir nun mit unserem Korrespondenten Martin Ganselmeier in New York einordnen. Martin, wie hat Netanyahu darauf reagiert, dass sich die Reihen vor ihm gelichtet haben, vor seiner Rede? Und auch während seiner Rede gab es ja immer wieder Protestrufe.
Ja, er hat das stoisch über sich ergehen lassen. Er ist das gewohnt. Das ist eigentlich jedes Jahr so hier bei den Vereinten Nationen, dass Delegationen und Diplomatinnen und Diplomaten aus Protest den Saal verlassen. Gleichzeitig gibt es auf der Tribüne immer einige pro-israelische Zuschauerinnen und Zuschauer, die heftig applaudieren und jubeln. Also wenn Netanyahu hier spricht, diese Weltbühne nutzt für seine Sicht der Dinge, dann ist immer schwer was los. Das konnte man erwarten und er scheint das so ein bisschen zu genießen, weil er durch diese Proteste dann sich auch noch kämpferischer fühlt.
Zum Inhaltlichen. Netanyahu sieht das Vorgehen seines Landes im Nahen Osten als Erfolg im Kampf gegen Terrorismus. Ebenso, dass er erwartbar auch die Anerkennung eines Palästinenserstaates durch mehrere westliche Länder verurteilte. Das habe ich mitgenommen aus seiner Rede. Was sollten wir noch mitnehmen und was hat er vielleicht auch ausgelassen?
Ja, Kernbotschaft sicherlich, wir müssen weitermachen im Gaza-Krieg. Die Geiseln sind noch dort, es sind noch 20 lebende Geiseln dort, wird ja vermutet. Er hat auch sich direkt in hebräischen Sätzen an sie gewandt. Seine Rede wurde ja übertragen mit großen Lautsprechern nach Gaza und seine Hoffnung ist sicherlich, dass die das hören. Wir werden euch nicht vergessen, wir werden euch da rausholen. Das war die eine Botschaft. Die andere, ganz klar, heftige Kritik an Frankreich, Großbritannien, Australien, Kanada und anderen Staaten. Netanyahu hat diesen Regierungschefs vorgeworfen, unter dem Druck von Aktivisten eingeknickt zu sein. Und eigentlich gehe von dieser Anerkennung die Botschaft aus, Ermorden von Juden zahlt sich aus und ermutigt zu weiteren Terrorakten gegen Juden. Also er hat an einer Stelle gesagt, Schandmal für euch alle.
Eine intensive Rede hat Annalena Baerbock ja erwartet, ich habe es gesagt. Ist sie das aus deiner Sicht gewesen?
Ja, das war so zu erwarten. In einem Punkt war es allerdings nicht so schlimm, wie die Vereinten Nationen noch vor einigen Wochen befürchtet hatten. Sie hatten ja befürchtet, dass sozusagen Netanyahu als Reaktion auf die Anerkennung westlicher Staaten damit droht, das Westjordanland zu annektieren. Darauf hat er verzichtet und wahrscheinlich auch deswegen, weil Donald Trump gestern Abend ganz klar gesagt hat, das ist mit mir nicht zu machen, das wird's mit mir nicht geben. Und Donald Trump wiederum hat das so klar gesagt, weil er ja hier am Rande der UN-Vollversammlung mit arabischen Staaten, mit den Außenministern und Vertretern der arabischen Staaten zusammensaß, um seinen 21-Punkte-Friedensplan zu besprechen. Und die haben ihm klar zu verstehen gegeben, das wäre auch eine Gefahr für seine Abraham-Abkommen, auf das er so stolz ist, die Aussöhnung mit arabischen Staaten. Insofern ist das eine rote Linie auch für US-Präsident Trump.
Weil du den US-Präsidenten erwähnt hast, der hat ja auch irgendwo einen Friedensplan für Israel, für Palästina, für den Nahen Osten. Am Montag treffen sich Netanyahu und Trump. Was ist davon zu erwarten?
Trump hat sich gerade vor kurzem gegenüber Journalisten nochmal geäußert und sich sehr zuversichtlich geäußert. Er hat gesagt, das wird den Durchbruch geben. Er glaubt, dadurch ist eine dauerhafte Waffenruhe und möglicherweise auch die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Und der Plan hat auch Vorschläge, was dann in Zukunft in Gaza passieren soll. Noch umstritten ist, ob die palästinensische Autonomiebehörde da irgendwie beteiligt wird.
Soweit Martin Ganselmeier. Er hat die Rede von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu vor der UN-Generalversammlung heute verfolgt und für uns eingeordnet in den Themen des Tages hier auf NDR Info an diesem Freitag, den 26. September.